Das Wertvollste, was wir im Leben jemandem schenken können, ist unsere Zeit. Und wenn wir mit jemandem sprechen, sprich persönlich, per Call oder per Telefongespräch, dass wir demjenigen in der Zeit, ob das jetzt 5 oder 10 Minuten sind, bedingungslos unsere volle Präsenz, unsere volle Aufmerksamkeit nur dieser Person schenken.
Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in 3 Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit HR-Direktor, Coach, Mediator und Speaker Henrik Lehnhardt.
Hallo Henrik, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
Ja, hallo, herzlich willkommen.
Es geht ja am Anfang immer erst um den Gast, deswegen würde ich sagen, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Henrik Lehnhardt, ich bin 41 Jahre alt, komme aus Hüttenberg, quasi aus Mittelhessen, bin verheiratet, habe 2 wundervolle Kinder und bin seit einigen Jahren als Arbeitsdirektor und Geschäftsführer in der Stahlindustrie aktiv und habe aber 2 Hobbys auch noch zum Beruf gemacht, sprich ich bin an der Technischen Hochschule Mittelhessen als Dozent aktiv und suche da den Kontakt mit jungen Leuten. Das hält mich auch persönlich fit. Ja, es gibt nichts Besseres wie if you want to reach it, teach it. So, also Dinge selbst zu lernen, dann anderen zu erklären, hilft dir selbst nochmal auf Stand zu bleiben. Und meine Erfahrungen aus dem Personal, die sind sehr, sehr breit gefächert. Und ich habe ein Faible für Konflikte, Mediation, Coaching, Beratung entwickelt. Habe auch seit einigen Jahren noch ein eigenes Unternehmen, wo ich Mitarbeiter, Beschäftigte, aber auch Privatpersonen coache, berate oder auch Konflikte entschärfe. Sprich, helfe irgendwo einen nächsten Schritt zu machen oder gewisse Situationen zu überwinden.
Du hast gesagt, Stahlindustrie, Coaching, Dozent. Magst du mal so ein bisschen so eine Art Timeline aufzeigen, wie sich das bei dir alles entwickelt hat? Wie kam das dazu? Hast du studiert? Wie hat sich das alles entwickelt?
Seit 2008 bin ich im Personalbereich aktiv und musste natürlich auch erstmal Fuß fassen in einem Konzern. Das ist eine eigene Welt, eine eigene Arbeitsweise, speziell mit den verschiedenen Stakeholdern, die du hast. Und ja, als junger Mensch mit einer guten Ausbildung, Studienabschluss, möchtest du natürlich auch immer weitermachen, willst Karriere machen, ja. Karriere, Rennbahn, du bist auf der Rennbahn und willst alle überholen. Aber wenn du dann zu viel Spannung irgendwo reinlegst, dann geht es irgendwo nicht weiter, dann hakt man hat eigene Konflikte, man kommt nicht weiter, man hängt so ein bisschen fest, man ist unzufrieden. Was bei mir auch in einer sehr, sehr großen Unzufriedenheit damals gelandet ist, dass ich nicht weitergekommen bin. Ja, und dann irgendwo dachte ich in 2015, wie kommst du jetzt weiter? Ich muss mir mal klar werden, was du jetzt wirklich willst und wieso schaffe ich es nicht, so den nächsten Schritt zu machen? Ja, und ja, die Entscheidung war aber damals eine interessante. Ich habe entschlossen, damals den Jakobsweg zu laufen. Und karrieremäßig bis dato bin ich nicht weitergekommen, hängen geblieben. Ebenso meine Fables, wo ich gut drin, meine Talente kannte ich gar nicht so. Ich habe geglaubt vielleicht, wo ich gut drin, aber andere spiegeln dich natürlich und geben dir andere Tipps und Hinweise. Und ich habe diese 6 Wochen in Spanien genutzt, um mir mit dem Ganzen mal klar zu werden.
Das heißt, wie so viele sagen, auf dem Jakobsweg hast du für dich deine nächsten Schritte gefunden. Wo soll es hingehen?
Genau. Ja, man sagt so, die ersten 2, 3 Wochen verarbeitet man all das bisschen, was man im Kopf hat, weggedruckt hat, beiseite gedrückt hat, wo man keine Entscheidung getroffen hat. Das kommt nach so viel Stille, nach so viel Entspannung, kommt das alles hoch. Ja, also man hat abends immer auch ziemlich viel zum Überlegen, zum Schreiben, zum Aufschreiben. Und wenn das alles einmal verarbeitet ist, kehrt sich das Ganze um, weil dann ist im Kopf Platz für was Neues. Dann kommen wirklich einem schöne Gedanken hoch, geniale Gedanken hoch und man kriegt irgendwo eine Klarheit, was man möchte. Man hat auch sehr, sehr klar, was man nicht mehr möchte. Ja. und kommt auch in eine Art Flow rein, dass man wirklich eine gewisse Kraft entwickelt, dann auch neue Dinge anzugehen.
Hast du einen Tipp für jemanden, der sagt, wow, das würde ich auch gerne mal machen, und wenn es nur 4 Wochen sind, gibt es da so eine Möglichkeit, so irgendwie einzusteigen und nicht gleich sagen, oh, ich muss jetzt 3 Monate Jakobsweg laufen?
Ja, also das ist so die größte Hürde natürlich in unserer Zeit. Ich bin unheimlich dankbar meinem Arbeitgeber, dass ich damals diese 6 Wochen aussteigen konnte. Und ich bin ein Jahr später mit meiner Frau den Jakobsweg nochmal gelaufen, und natürlich konnte sie jetzt auch keine 6 Wochen Urlaub nehmen. Ich konnte auch wieder 6 Wochen rausgehen. So, das Ganze war dann die Entscheidung, das zu dritteln. Das heißt, wir sind in den Pyrenäen gestartet, sind 2 Wochen lang so weit gelaufen, wie es ging, haben dann quasi unterbrochen, sind dann ein halbes Jahr später nochmal 2 Wochen weitergelaufen, und ja, das letzte Drittel, die letzte Etappe wartet noch auf uns, die wird auch noch gelaufen, aber es gibt da jetzt auch keinen zeitlichen Zwang. Man macht das ja auch nicht, um andere zu beeindrucken oder Erwartungen von anderen zu erfüllen, sondern man macht das ja nur für sich. Und ja, diese Drittelung in 3x2 Wochen ist auch völlig okay. Es geht hier um den Effekt, ja, was bringt das Ganze dir? Ja, und das ist einfach, man kennt das beim Spazierengehen. So nach einer halben Stunde Spazierengehen kommt man ja in so eine Automatik rein, ne? dass man entspannt. Man kontrolliert ja nicht jeden Schritt oder jeden Atemzug, sondern man kommt in so einen Flow rein. Und in diesem Flow, das ist wie ein entspannender Modus, ja, so eine Vorstoße vielleicht von so einer Art Trance, ja, dass man entspannen kann. Und alles, was ab der halben Stunde passiert, hilft dir ja schon, in diesen Effekt reinzukommen. Vielleicht in der schönen Umgebung, auf dem Feldweg, in einem Waldstück, in einer reizarmen Umgebung, ohne Telefon, ohne Handy, ohne Verkehr, ohne Geräusche, ohne Leute, dass du dann einfach ins Entspannen und somit dann auch ins Verarbeiten und ins Nachdenken kommst. Ja, und alles, was dann über 2 Stunden geht, hier spazieren gehen oder auch joggen, hilft dir dann, in diesen Effekt, in diesen Modus reinzukommen, den du dann natürlich auf dem Jakobsweg 6 Wochen lang, 6 bis 8, teilweise 10 oder 12 Stunden am Tag hast. Ja, also man muss jetzt nicht den Jakobsweg unbedingt laufen, wenn man sich rauszieht und spazieren geht. Ab einer halben Stunde kann man in diesen Effekt reinkommen. Und da gibt es einen ganz interessanten Artikel, den man nachlesen kann, dass in Japan mittlerweile Hausärzte Patienten ein Rezept verschreiben, die eine Ermüdung, eine Depression haben. Ja, die müssen 2-3 Mal die Woche mindestens 2 Stunden in der schönen Umgebung spazieren gehen. Ja, und ich finde das eine tolle Entwicklung. Ich finde es aber auch schlimm, dass ein Arzt einem das sagen muss, geh doch mal spazieren, das auf Rezept bekommen. Aber du weißt ja auch, der Effekt, wenn ein Arzt mit einem weißen Kittel dir das sagt, dann glaubst du das, dann machst du es auch, wie vielleicht das dann einer in der Familie den Hinweis gibt. Ja, such doch mal ein bisschen die Ruhe und beweg dich mal ein bisschen. Ja.
Jetzt hast du, ich wiederhole mich gerade, aber du hast vorhin gesagt, Stahlwerk, Coaching, Dozent, das sind ja mehrere Tätigkeiten gleichzeitig. Wie kriegst du das unter einen Hut?
Ja, also im Laufe gerade der Anfangszeit konnte ich das Thema hauptberuflich als Personaler konnte ich natürlich meine Termine so steuern, dass ich dann zumindest in einem Semester dann auch Vorlesungen hier in Personal, Organisation, Arbeitsrecht geben konnte. Teilweise spät nachmittags, abends oder dann auch Samstage dran gehangen habe, sodass das dann auch im Einklang war. Seit jetzt den letzten 2 Jahren, wo jetzt hier die Kinder auch dazukamen, habe ich da auch pausiert. Da davor war es bedingt durch Corona ja noch einfacher gewesen. Die Vorlesungen waren alle remote zu den Zeiten, wo ich dann konnte. Und das waren damals die Vorlesungen hier BWL für Ingenieure, also absolutes Lieblingsfach für die Ingenieure, die auch ein bisschen BWL dann kennenlernen müssen. Dann auch abends zu Stunden, wo jetzt die Studenten auch gar nicht unabgeneigt waren, weil da ist ja jetzt auch nicht jeder drauf gepicht, morgens um 8 Uhr anzufangen, sondern eher abends dann zwischen 6 bis 8 oder dann auch am Wochenende Samstag, so dass man auch unter Woche frei hat. Das ließ ich jetzt mit den Online-Vorlesungen sehr, sehr gut organisieren. Ja. Und ja, das Thema Coaching, Mediation oder auch hier Konflikte ist eher so ein Steckenpferd, das Freunde, Bekannte oder auch jetzt aus dem Netzwerk anderer Unternehmen zu mir kommen, hier, ich habe da mal ein Problem, ich brauche da mal eine andere Sichtweise oder ich brauche mal eine andere Herangehensweise. Hast du mal Zeit? Können wir uns mal zusammensetzen? Und das ist jetzt kein Dauerthema, ist eher in einem kleineren Rahmen erst für mich möglich. Also man findet dann schon einen Termin, wo man mal 2-3 Stunden machen kann, aber auch nicht regelmäßig und jeden Tag. Ja, aber das sind wirklich die Termine, wo es die Leute auch ernst meinen, offen sind, neugierig sind, und dann kommst du auch sehr, sehr schnell mit denen zu Lösungen. Klar habe ich eine eigene Website, aber ansonsten mache ich da auch jetzt keine Werbung dafür, sondern das ist dann alles über mein Netzwerk.
Dozent und Coaching, da gibst du dein Wissen weiter. Und darum geht es auch ein bisschen in diesem Podcast. Kommen wir mal zur ersten Weisheit, die du mitgebracht hast.
Wenn wir gerade über den Jakobsweg gehen und den mal so als Lebensweg auch vielleicht als Metapher nehmen möchten, ist für mich immer hängen geblieben, du bekommst im Leben niemals das, was du suchst. Du bekommst immer das, was du brauchst. Ja. Und das ist so ein bisschen das, was ich eben erklärt habe. Jetzt hier setzen uns Ziele im Kopf. Wir machen Ausbildungen, wir investieren viel Zeit, viel Spannung, viele Maßnahmen, um irgendwas zu erreichen, setzen uns unter Druck, reden mit anderen darüber, erhöhen den Druck auf uns. Und aus diesem Druck und aus dieser Anspannung geht das in den wenigsten Fällen gut, dass man genau das erreichen will, was man sich vorgenommen hat. Denn wir wissen auch, es kommt meistens irgendwie anders da und zweitens, wie man denkt. Ja, und am Ende bekommst du dann doch irgendwas. Und mit ein bisschen Abstand guckst du dann auch sehr entspannt mit einem Lächeln drauf und verstehst auf einmal, naja, ich habe hier schon bekommen, was ich gebraucht habe und nicht das, was ich gesucht habe. Ja, und man muss halt aus dieser totalen Anspannung rauskommen. Ich muss jetzt unbedingt, sondern das auch mit so einer gewissen, ja, heiteren Gelassenheit lernen zu betrachten. Und es bieten sich im Leben so viele Möglichkeiten. Man ist aber nur in der Lage, diese zu erkennen, wenn man entspannt darauf blickt. Ja, ich habe da eine schöne Geschichte aus der Corona-Zeit, die eigentlich unglaublich ist, dass das passiert ist, wenn ich die kurz teilen kann. Also ich war im Juni 2020, also quasi nach dem harten Lockdown, als ich das so ein bisschen aufgelöst und gelockert hat, war ich auf einem Rhetorik-Verhandlungstraining-Seminar in Hersbruck beim René Bourbonus. Jetzt kannst du dir vorstellen, das Seminar wurde 3-4 Mal verschoben. Da kommen Teilnehmer aus ganz Deutschland bunt gemixt hin. Und ja, das Seminar beginnt mit diesem Stäbchentest in der Nase, wo man bis hoch ins Gehirn geschoben getestet worden ist. Man musste mit Masken rumlaufen. Die Stühle standen 1,50 Meter voneinander entfernt. Vor dem Redner stand eine riesen Glasscheibe. Hast du gesessen, durftest die Maske abziehen. Bist du aufgestanden, musst die Maske aufziehen. Bewirtung war verboten. Draußen vorm Gebäude standen Foodtrucks, wo man dann nur draußen essen und trinken durfte. Also so ein richtiges persönliches Seminar, wo man dann auch mit Partnerübungen arbeiten konnte, war das eigentlich nicht. Aber Verhandlungstraining oder Kommunikationstraining, da musst du ja die Dinge gleich üben. Es war eine Teilnehmergruppe bunt gemixt mit 20 Leuten. Ich saß in der letzten Reihe, links neben mir jemanden, den ich im Leben noch nie gesehen habe. Und dann war auch da die Auflage hier von der Regierung, kleine Gruppen, man muss sich die Nummern austauschen und am besten, dass man diese Übung nur mit einem macht. Das heißt, wenn man den anderen ansteckt, dass das dann gleich gehalten. Also es war wirklich keine schöne Zeit. Ja, ja, und mein Sparringspartner erzählte mir, er hat einen ganz schwierigen Kunden, er hatte einen riesigen Konflikt. Er hat jetzt hier als Geschäftsführer da diese Firma übernommen. Und er muss sich auf diesen Kunden vorbereiten. Und deshalb macht er dieses Training, weil er möchte, dass der Kunde dann auch bei ihm bleibt und dass dieser Konflikt beiseite gelegt wird. Und er braucht jetzt irgendwie Taktiken, um zu lernen, wie mit ihm umzugehen. Ja. Ich habe dann in den gleichen Übungen so alltägliche Situationen mit Gewerkschaften, mit Mitarbeitern, mit Betriebsräten, mit Führungskräften, mit Kollegen, wo man einfach lernt, Themen besser anzusprechen, besser auf den Punkt zu kriegen, eine gewisse Struktur in der Rede, in Vorträge zu kriegen, habe ich genommen und wir haben uns dann gegenseitig gechallenged. Ja. Ja, das ging 8 Stunden so, wir haben uns super verstanden. Abends gingen wir dann Richtung Autos auf dem Parkplatz, verabschiedeten uns noch. Und als er gesehen hat, in welches Auto ich da einsteige und mein Nummernschild angeguckt hat, dann sagte der Hendrik, nein, das ist doch jetzt hier nicht wahr. Sag ich, was ist? Dein Nummernschild, Krefeld, Auto Kumbu, echt jetzt? Sag ich, was hast du denn? Und dann holte er ein Schreiben raus, eine Klageandrohung über damals einen höheren Millionenbetrag. Da unten, das ist doch deine Unterschrift, das hast du mir am Freitag zuschicken lassen über deine Anwälte. Und jetzt sitze ich hier, mache mit ein Verhandlungstraining, habe deine Firma im Kopf, mit der ich einen Konflikt habe. Und wir zwei trainieren hier den ganzen Tag miteinander und du bist derjenige, der auf der anderen Seite sitzt. Gibt's doch gar nicht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja? Also ich war auch völlig sprachlos gewesen und er sagte dann, wie gehen wir jetzt damit um? Dann sage ich, naja, lass uns doch mal im Hotel ein Plätzchen suchen, wo man sich draußen hinsetzen kann bei einer guten Flasche Wein, natürlich mit Abstand, und dann lass uns das Thema besprechen. Ja? Wir haben dann da uns ausgetauscht, quasi hinter dem Problem, was es damals gab, was uns beiden wichtig ist, was das eigentliche Problem für uns beide darunter ist. Und wir konnten an dem Abend noch und am nächsten Tag beim Mittagessen den Rahmen abstecken und haben dann innerhalb von 4 bis 6 Wochen mit allen Parteien das Problem gelöst, was bis dato 3,5 Jahre angedauert hat. Ja. Also absoluter Wahnsinn. Und das war jetzt auch kein Zufall, sondern das war einfach fällig und deshalb kommt es auf dich zu.
Das war das, was du gebraucht hast.
Genau. Ja, aber er auch. Ja. Also wir sind bis heute noch freundschaftlich miteinander unterwegs. Und wir haben das dann über den Aufbau von der Beziehung und ganz bewusst auch ohne Anwälte, ohne Gutachter, über all diese Leute, die da gerne mitverdienen wollen und das vielleicht auch so ein Stück weit auch in die Länge ziehen, das aber auch sehr, sehr ordnungsgemäß und gut machen wollen, ja, über einen Beziehungsaufbau, über einen Vertrauensaufbau und dann ja über das, nicht mehr das eigentliche Thema, sondern über das, was beiden wichtig ist. Ja. Also er wollte uns als Kunden nicht verlieren, wir wollten auch gerne mit der Firma weiterzuarbeiten, aber da stand halt dieser Konflikt im Raum, wo man sich dann auch gütlich geeinigt hat, so dass man sich weiter in die Augen gucken kann. Ja. Also klar, so ein Gerichtsverfahren mit Anwälten macht da auch sehr viel kaputt. Und das war eine unglaubliche Geschichte. Also das war kein Zufall, das solle so sein.
Jetzt hast du vorhin gesagt, auf der einen Seite setzt man sich Ziele, aber man bekommt das, was man braucht. Machst du dir bei deinen Zielen auch Gedanken darüber, was du brauchst? Also lässt sich das so ein bisschen forcieren, dass man sagt, man macht sich schon Ziele, aber wenn man sich bei den Zielen schon von vornherein mehr Gedanken darüber macht, was man wirklich braucht, dass das sich so ein bisschen forcieren lässt, dieser Weg?
Ja, Ziele bringen Handlungen in Gang, man legt los, man setzt einen Plan auf und was mir jetzt hier gerade diese verrückte Zeit in der Industrie auch lehrt, mit jedes weltweite Ereignis hat irgendwie Einfluss auf dein Geschäft. Und durch den schnellen Informationsfluss wirst du jeden Tag mit Veränderungen, mit Anpassungen konfrontiert und getriggert. Ich habe für mich gelernt, ich muss einen Plan machen, ich muss einen Plan haben, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Ohne Plan geht's nicht. Ich mache es aber nicht mehr nach dem deutschen Ingenieursgusto, dass ich sage, das wird jetzt so 95, 100, 105% exakt durchgeplant mit detaillierten Meilensteinen, mit Zwischenschritten. Also mein Plan, der besteht nur noch so aus 70-80% mit einer Richtung. Dann aber auch mit einer Stück weit Flexibilität und Offenheit, den Plan auf dem Weg permanent anpassen zu müssen auf das, was wirklich notwendig ist. Ja, also das funktioniert nicht mehr, dass du alles durchplanst und das gnadenlos durchziehst. Das macht keinen Sinn mehr. Das heißt, ein Stück weit so diese täglichen Unsicherheiten, die man bekommt, die einfach dann als Information zu nutzen und damit einzuarbeiten, dass es einfach am Ende ein besseres Ergebnis gibt. Damit tun sich Leute natürlich schwer. Ja? Also viele Fälle haben gerne eine Checkliste, arbeiten die Stück für Stück ab. Und das macht die wahnsinnig, wenn sie das permanent korrigieren müssen. Ja? Deshalb mache ich lieber vorher nur 70-80% und habe dann die Flexibilität, das immer ein Stück weit anzupassen auf die jeweilige Situation.
Ja, das ist dann die Anpassungsfähigkeit, die man einfach heutzutage immer mehr braucht.
Genau, ja.
Sehr schön. Dann kommen wir mal zur zweiten Weisheit. Was hast du da mitgebracht?
Kommt aus der Kindheit so ein bisschen. Ohne Respekt versinkt die Welt im Chaos. Ich weiß nicht, ob der Spruch was sagt. Vielleicht hast du ihn gehört. Hast du eine Idee, von wem er ist?
Nee, sagt mir nichts.
Sagt dir noch He-Man was?
He-Man, ja klar.
He-Man.
Bei der Macht von Grayskull.
Ja, genau. Also auch hier ein Spruch aus meiner Kindheit. Und ich bin ausgebildeter Respekttrainer von René Bourbonus. Und der René, den ich sehr, sehr schätze, hat in seinen Respekttrainings diesen Satz auch mehrfach verwendet. Und natürlich jetzt hier mit dem He-Man als Überbringer und Kämpfer für die gute Sache ist das für mich auch nochmal eine schöne Geschichte. Ich glaube, wir haben eine sehr respektlose Zeit. Durch die Medien sind wir sehr respektlos. Wir wünschen uns alle persönlich mehr Respekt im Umgang miteinander. Und die Hauptfrage ist, wie bekomme ich denn im Leben mehr Respekt? Kennst du die Antwort? Hast du eine Idee?
Man könnte ja sagen, so wie man andere behandelt, so wird man selbst auch behandelt. Also
ganz genau, darin liegt die Lösung. Also in dem Moment, wo ich respektvoll handele, kriege ich Respekt zurück. Ja, und Respekt, lateinisch übersetzt, heißt gesehen werden. Man möchte gesehen werden und akzeptiert werden, so wie man ist. Und wenn man genau hinschaut und ehrlich ist, sind wir alle in vielen Dingen, die wir alltäglich tun, sehr, sehr respektlos. Ja? Und da einfach respektvoll miteinander umzugehen, hilft im Beruflichen, im Privaten erfolgreich zu sein. Respekt ist eine Grundbedingung, um erfolgreich zu sein. Viele Firmen oder fast alle Firmen haben Respekt irgendwo in den Firmenleitlinien stehen. Ich glaube, die wenigsten können es erklären, was es wirklich für die bedeutet, was die haben möchten oder auch was erwartet wird. Deshalb würde ich da auch alle aufrufen und allen empfehlen, sich wirklich mal mit dem Thema zu befassen, wie ich respektvoller auftreten, wie ich respektvoller sein kann. Gerade in Konflikten immer den nötigen Respekt in den Tag zu legen, ist ein Schlüssel, um Konflikte zu lösen. Ärzte haben aber auch herausgefunden, dass permanente Respektlosigkeiten gepaart mit mangelnder Wertschätzung krank macht. Und ich glaube, so das Thema Respekt ist gerade jetzt in unserer Zeit, in den aktuellen Verhältnissen, privat, beruflich, politisch, das Thema, was wir gesellschaftlich brauchen und nach vorne stellen müssen.
Hast du einen Tipp, wie man dieses respektvolle Verhalten trainieren kann, also dass man einfach für sich selbst, weil es geht ja genau darum, wenn ich mehr Respekt für mich haben will, dann muss ich respektvoller sein. Und um respektvoller sein zu können, muss ich ja irgendwie das üben, respektvoller zu sein oder wissen, wie ich mich da anstellen muss. Hast du da einen Tipp, wie man das trainieren kann, wie man das verbessern kann?
Es gibt jetzt nicht die ganz große Empfehlung, wenn ich sage, wenn du exakt so handelst, dann ist das immer respektvoll. Es sind die ganz vielen, vielen kleinen Dinge. Ein Thema ist es, ich habe es eben gesagt, Respekt heißt gesehen und akzeptieren werden. Und so ein Thema ist, wir hängen den ganzen Tag am Smartphone, sind gedanklich permanent getriggert, haben irgendwo Angst, dass wir was nicht mitbekommen, was nicht mitkriegen, hängen in Calls, haben noch das Telefon an der Hand, schreiben uns Notizen, es kommen Leute kurz ins Büro rein. Und das Wertvollste, was wir im Leben jemandem schenken können, ist unsere Zeit. Und wenn wir mit jemandem sprechen, sprich persönlich, per Call oder per Telefongespräch, dass wir demjenigen in der Zeit, ob das jetzt 5 oder 10 Minuten sind, bedingungslos unsere volle Präsenz, unsere volle Aufmerksamkeit nur dieser Person schenken. Das ist eine kleine, wichtige Geste, aber das ist schon mal eine sehr respektvolle Handlung. Du kennst das, du bist im Gespräch, du hörst zwei, drei Sätze, bist irgendwie getriggert, wirst an irgendwas erinnert, was du dir vornehmen möchtest oder vorgenommen hast, denkst, oh, das muss ich mir jetzt schnell aufschreiben, aber in dem Moment hörst du dem anderen eigentlich schon nur noch halb zu. Dann während dem Gespräch kommt eine SMS, du guckst aufs Handy, am Bildschirm pinkt irgendwas auf und dein Gesprächspartner sitzt vor dir, der macht wahrscheinlich auch das Gleiche, dass er mal schnell aufs Handy guckt oder sich eine Notiz macht, gedanklich nicht bei dir ist. Kleine Handlung, große Wirkung. Ja, und vielleicht auch so noch ein zweiter kleiner Ansatz ist es das Thema Wahrnehmung. Ja. Wir machen uns ja relativ schnell heute auf und werden irgendwie durch eine Information getriggert. Das löst bei uns eine Emotion los. Im Social Media machen wir ganz schnell den Daumen hoch oder Daumen runter oder schreiben einen doofen Kommentar. Mal kurz innehalten, ist das denn wirklich wahr, was ich da gerade sehe? Nehme ich das denn richtig wahr? Ist das richtig falsch? Also die Königsdisziplin ist es, ins Beobachten zu gehen und diese Bewertungen sein zu lassen. Und da gibt es auch hier diesen schönen Satz, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern das, was wir über die Dinge denken. Ja, und wenn wir diese Differenzierung auch wieder hinbekommen und aus der Haltung des Beobachters sprechen und dann auch nicht sofort in diese Bewertung mit dem Gegenüber reingehen, sondern gucken, okay, wie meint der das? Wie habe ich es verstanden? Hat er mich richtig verstanden? Dass man über Inhalte spricht, dass man in den Diskurs kommt mit Für und Wider und auch mit einer Haltung reingeht, dass ich vielleicht als ein Stück weit ein anderer Mensch aus einem Gespräch rauskomme, wie ich reingegangen bin. Also auch diese Entspanntheit, diese Offenheit zu kriegen, um einfach auch eine bessere Bewertung hinzukriegen, ja, oder auch eine bessere Beobachtung hinzukriegen, an der Stelle gesagt, dann wird sich einiges im Leben entspannen und dann wird daran unsere Gesellschaft auch in die richtige Richtung wieder wachsen.
Behandle andere so, wie du gerne selbst behandelt werden würdest. Das genau. Ist das Thema Respekt, ja.
Ja.
Sehr schön. Dann kommen wir mal zur dritten Weisheit.
Ich hatte das Vergnügen, dass ich beruflich nach Oslo fliegen konnte. In Oslo ist das berühmte Kon-Tiki-Museum. Dort ist ein Floß ausgestellt vom Thor Heyerdahl, wie er hier auf die polynesischen Inseln mit einem Floß über den, ich glaube, Pazifik gereist ist. Und damals in den 60er Jahren wurde er sehr, sehr stark dafür belächelt, quasi ein Selbstmordkommando gefahren hat. Und der Thor Heyerdahl ist für den Satz berühmt geworden, Borders, I haven't seen any, but I know they just exist in the minds of some people. Ja? Also Grenzen, ich kenne eigentlich keine, ich weiß nur, dass sie in manchen Köpfen, ja, entstehen oder bestehen. Dieser Satz, der verfolgt mich, seit ich den auch das erste Mal gehört habe. Und ich merke, dieser Satz, der hat auch sehr, sehr viel mit mir zu tun. Dass wenn mir Menschen erklären, was geht und was eben nicht geht, ich irgendwie so eine Intuition und ein Gefühl entwickle, naja, das sind in dem Moment seine Grenzen und seine Meinungen, aber nicht meine. Und ich mich direkt herausgefordert fühle, genau das Gegenteil zu beweisen. Und dieser Satz bringt das auf den Punkt.
Challenge accepted.
Genau. In dem Moment fahre ich direkt hoch und entwickle eine Energie, euch zeige ich es jetzt. Ja, also euch will ich es jetzt zeigen, dass es vielleicht auch anders ergeht. Ja.
Wie gehst du denn dann solche Herausforderungen an, wenn du sagst, okay, alles klar, ich beweise jetzt das Gegenteil. Was sind da so für dich deine ersten Schritte, um zu sagen, okay, jetzt zeige ich dir mal, dass es doch geht?
Ja. Also meistens sind es ja irgendwo Probleme und Problem, etymologisch erklärt, pro heißt ja für, plem, balem, über altgriechisch, Latein, werfen. so die philosophische Herleitung des Wortes Problem heißt ja, die Götter haben dir einen Stein vor die Füße geworfen, damit du an diesem wachsen kannst. Also eigentlich hochpositiv, das ist jetzt für dich eine Herausforderung. Ja? Und wenn man sich das Wort Problem so erklärt, ist es ja eigentlich ein grundpositives Wort. Und ich werde seit ein paar Tagen mit dem Satz konfrontiert, welche Vorteile hat denn das Problem für dich? Ja, dass du hier eine Challenge hast, vielleicht auch, dass du da anderen von erzählen kannst, ja, dass du dich da vielleicht auch ein bisschen in den Vordergrund drängen lässt. Also immer sich mal ehrlich die Frage beantworten, warum gibt es denn dieses Problem oder warum macht denn jemand das zum Problem? Finde ich, ist eine ganz interessante, provokative Frage, aber wer da rangeht, bekommt interessante Erkenntnisse. Ja, und dann skizziere ich mir das. Dann gucke ich natürlich jetzt in meinem Fall die gesetzlichen Regelungen an, was da wirklich steht, oder tarifliche Regelungen oder Betriebsvereinbarungen oder Normen, Arbeitsvorschriften. Was steht da wirklich? Was ist wirklich und nicht, wie haben wir es im Kopf und wie leben wir es? Ja. Dann habe ich durch meine bisherige Laufbahn ein sehr, sehr tolles Netzwerk und ich habe tolle Mitarbeiter, tolle Kollegen. Ich gehe dann mit denen ins Gespräch und diskutiere mit denen. Und ich mache dann immer Thesen, Antithesen. Und irgendwo kommt man dann in einer ruhigen Minute auf einen Ansatz, auf einen verrückten Ansatz, auf einen möglichen Weg, der sich auf einmal aufmacht. Und dann versuche ich den zu verifizieren, geht das? Ja, und dann spreche ich mit verschiedenen Experten, auch wieder aus dem Netzwerk, vielen erfahrenen Kollegen und diskutiere das. Kann man das weitergehen? Kann man das belastbar machen? Ja. Und dann in einem anderen Ansatz natürlich dann mit dem, ich sag mal, Gegenpart, Verhandlungspartner, Gegenspieler, dass man schon diesen Ansatz so ein bisschen diskutiert und guckt, kann man das belastbar machen? Kann man da einen Nutzen rausziehen? Was bringt uns das? Was führt da dagegen? Also du musst lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Ja, und das, was du im Kopf hast, auch in Frage zu stellen, weil meistens geht es dann doch anders da und zweitens, wie man denkt. Ja, und dieses permanent in Frage stellen und daran arbeiten, mit vielen Leuten drüber reden, hilft dir immer irgendwo einen Ansatz zu finden, es dann doch anders das zu machen. Ja, und ich muss sagen, in den wirklich Großteil der Fälle funktioniert das.
Also die richtigen Fragen stellen.
Es geht um die richtigen Fragen, ja.
Sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt drei Weisheiten zusammen. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
Alles wird gut.
Alles wird gut.
Alles wird gut oder das Leben meint es immer gut mit dir.
Sehr schön. Würdest du deinem 13-jährigen Ich deine Weisheiten erzählen?
Ja, ich habe dir eingangs gesagt, ich könnte eigentlich hier ein Feuerwerk an Sprüchen und an Phrasen und an Weisheiten heute auch abbrennen hier. Ich glaube, so nach Tagesform, monatsweise, wochenweise, jahresweise wechseln die sehr, sehr stark bei mir. Ich habe auch einige Weisheiten bei mir im Büro oder auch zu Hause im Büro hängen. Ich hänge immer mal neue auf, ich hänge mal welche ab. Also ich habe dann schon mehrere Weisheiten für mehrere Lebensphasen. Also ich würde dann schon differenziert sagen, mit 13, hier die zwei, drei Weisheiten, die haben wir jetzt hier in 2024 in der Phase sehr, sehr weitergeholfen. Vielleicht hätten die mir auch rückblickend in der einen oder anderen Phase Orientierung geben können. Ja. Aber ich würde dem 13-Jährigen wahrscheinlich gerne ein paar mehr Lebensweisheiten mitgeben, damit der 13-Jährige den Fundus schon hat, weil ich musste auch natürlich sehr, sehr viel Zeit, Weiterbildung und Erfahrung investieren, um diese Weisheiten dann auch zu finden, aber auch dann erstmal zu verstehen.
Und trotzdem ist das Wichtigste, alles wird gut.
Alles wird gut, denn hier, das Leben meint es immer gut mit dir.
Sehr schön. Dann sage ich danke für deine Weisheiten, danke für deine Zeit, schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
Ja. Dir auch. Herzlichen Dank. Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.